Ich habe am Anfang ein Zitat von Peter Hane aus seinem Buch Leid, warum lässt Gott das zu? Das Zitat heißt folgendermaßen: Die quälende Warum-Frage muss zum Wozu werden, um nicht an der Sinnlosigkeit des Leides zu verzweifeln. Ich lese es nochmal. Die quälende Warum-Frage muss zum Wozu werden, um nicht an der Sinnlosigkeit des Leidens zu verzweifeln. Wenn wir selber in so einer Leidenssituation drin sind, dann explodieren die Warum-Fragen einfach natürlich aus uns raus. Da müssen wir gar nichts, müssen wir keinen Kurs besuchen, um zu lernen, wie man Warum-Fragen stellt. Oder? Das können kleine Kinder schon ziemlich früh, schon zu früh. Oder? Warum ist der Himmel blau? Ja, es ist mit der Reflexion irgendwie. Und ja, warum? Was sind Reflexionen? Und ist egal, ich weiß gar nicht, warum der blau ist. Aber die Frage wird irgendwann kommen. Und Warum-Fragen liegen uns im Blut. Also da können wir uns gar nicht dagegen wehren. Und wenn es uns schlecht geht, wenn wir in einem Leiden sind, dann kommen die Fragen, warum ich? Warum jetzt? Warum überhaupt so lang? Warum geht es anderen besser? Was kennen ihr noch für Warum-Fragen? Warum heilst du mich nicht? Warum geht es anderen noch schlechter? Das fällt doch nicht. Wie? Warum liebst du mich? Du meinst, weil man an sich nichts Liebenswertes sieht? Mhm.
Warum wird es nicht besser?
Mhm. Also alles so, warum fragen, wo kann nicht wehtun. Und ich glaube, bei jedem Leiden gibt es so Warum-Phasen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es diese Warum-Phasen gibt. Ich möchte mit dieser Predigt nicht sagen, die Warum-Frage ist schlecht und die Wozu-Frage ist gut. Ich glaube, bei jedem Leiden muss es eine Warum-Frage geben. Wir müssen hinterfragen, wir müssen uns selber hinterfragen, wir müssen Gott hinterfragen, wir müssen die Welt hinterfragen, wir müssen die Menschen hinterfragen. Das müssen wir. Aber die Predigt ist eigentlich eine Werbung dafür, dass es nicht beim Warum bleibt, sondern weitergeht zum Wozu. Und ich werde dann anhand von 3 Personen aus der Bibel zeigen, wie das konkret passieren kann. Weil es ist ja schön und gut, wenn man in so einer Warum-Phase steckt und denkt, jetzt muss ich irgendwie zu dem Wozu kommen, aber wie geht denn das? Ich werde ein bisschen zeigen, wie das könnte gehen. Fangen wir mal bei der Warum-Frage an. Kannst du mal den ersten Satz einblenden? Warum fragt nach dem Grund? Und warum fragt auch nach der Schuld? Warum ich das behaupte, ist, weil meistens die Antwort auf so eine Warum-Frage in einem Leiden eine Schuldzuweisung ist. Oft an uns selber, aber oft auch an andere. Zum Beispiel, ich habe etwas falsch gemacht, Gott bestraft mich. Oder, er hat mich verletzt, darum geht es mir schlecht. Also wir finden Antworten, indem man Schuldzuweisung erteilt. Indem man Gründe findet. Die Gründe müssen nicht Schuldzuweisungen sein, aber können. Und zu einem grossen Teil sind sie Schuldzuweisungen. Und manchmal ist es schlicht und einfach auch so, dass die andere Person schuld ist. Und dann, glaube ich, ist es heilsam, wenn man das herausfinden kann und merken, ja, die Person ist wirklich schuld. Die Frage ist dann, was machst du damit? Dann kommt sozusagen die Königsdisziplin der Christenheit. Das Vergeben, oder? Das wäre eine ganz andere Predigtserie. Also ich glaube, die Warum-Frage löst ganz viele Sachen aus. Negative und positive. Und das Negative kann mit der Zeit auch positiv werden. Durch Vergebung. Bin ich fest davon überzeugt. Und versteht mich bitte nicht falsch, gerade bei einem Zum Beispiel bei einem Verbrechen, aber auch zum Beispiel, wenn jemand in einer Beziehung sehr schwer verletzt worden ist, ist es ganz wichtig, dass man den Grund finden kann. Bei einem Verbrechen natürlich ist es auch wichtig, dass man den Täter finden kann und dass man den Ding festmachen kann, oder? Und dass man doch überprüfen kann, was ist da genau passiert. Aber es geht mir darum, dass wir nicht dort stehen bleiben. Weil wir dürfen die Folgen von dem Stehenbleiben im Warum nicht unterschätzen. Der gleiche Peter Hane, wenn ich das erste Zitat schon gelesen habe, hat gesagt, das Warum lässt hart und bitter werden, lebensmüde und depressiv. Das stellt er einfach mal so in den Raum. Das Warum nicht einfach so als einfache Frage, sondern wenn jemand permanent in dieser Warum-Frage verharrt und nicht daraus rauskommt, dann kann das hart und bitter machen. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Das stumpft einem ab. Und je länger die Warum-Phase dauert, desto düsterer wird auch das Bild. Weil ich glaube, je länger man in einer Sache anfängt rumbohren und sucht und grübelt und fragt und nicht weitergeht, desto mehr Dreck kommt auch vor. Weil wir haben alle Dreck am Stecken. Und ich mag mich erinnern, wo mal so etwas war bei mir und ich überlegt habe, was jetzt die andere Person mir angetan hat. Wenn du weiter anfängst zu überlegen, dann fährst du jede einzelne Situation an zu analysieren und unterstellst am anderen auch dort noch etwas Böses und auch dort und auch dort. Und wahrscheinlich hat er das auch nicht gut gemeint, obwohl er gelacht hat dabei, oder? Und wahrscheinlich dort sowieso auch und dann auch und dann auch. Und ich glaube, das ist das, was der Peter Hane meint. Das macht hart und bitter. Weil es lässt einem immer tiefer in diesen Sumpf hineingehen. Und er hört nicht auf. Er ist wie ein Sumpf. Du versaufst einfach drin. Und ich glaube, je länger die Phase dauert und man nicht weitergeht, desto mehr verkrücht man sich so in ein Schneckenhaus hinein. Und zwar entweder ins Schneckenhaus vom Selbstmitleid oder ins Schneckenhaus von der Selbstanklage. Beim einen bist du der Täter, beim anderen bist du das Opfer. Und ich glaube, beides sind Feinde von Gott. Selbstmitleid und Selbstanklage. Das, glaube ich, ist mega, mega wichtig, dass man das in unser Hirn reinbohrt. Weil Selbstmitleid, es ist so etwas Schönes. Ich kenne das von mir selber, oder? Du bist wirklich der ärmste Sieg auf diesem Planet, oder? Du bist wirklich da und jetzt muss ich das noch durchgehen und niemand schaut auf mich. Und dann, wenn irgendjemand nur ein liebes Wort sagt, und, endlich hat jemand sich um mich gekümmert und bla, 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 oder? Und das kann aber auch sehr, sehr tief gehen, sehr weit gehen, das Selbstmitleid. Und schlussendlich drehst du dich nur um dich selber. Du hast keinen Blick für andere Menschen. Also ich merke das bei mir, wenn ich in so einer Phase bin vom Selbstmitleid. Du verlierst den Blick für andere Menschen. Oder zum Beispiel, das ist jetzt ein kleines Beispiel heute Nacht, oder ist Talia vom Viertel auf zwei bis Viertel auf vier einfach jetzt sie fette Party gemacht, oder? Und wenn du dann aufstehen musst, denkst du so, boah, ich bin schon der Ärmste, oder? Und sicher alle anderen Eltern haben ruhige Kinder und so, oder? Aber ich habe keinen Blick für meine Frau. Also sie hat mehr gemacht die Nacht als ich, einfach so nebenbei. Aber ich habe keinen Blick für sie, dass es ihr vielleicht noch schlechter geht als mir. Oder dass sie vielleicht noch müder ist als ich. Weil ich mich nur in dem Selbstmitleid umgedreht. Und das andere ist Selbstanklage. Es gibt eine gute Seite von der Selbstanklage. Das heisst, man hat einen klaren Blick auf sich selber, wenn man etwas sieht, jetzt habe ich etwas falsch gemacht. Das ist eigentlich nicht Anklage, das ist eigentlich Erkenntnis. Die Frage ist, was denn daraus folgt. Kommt dann eben die Anklage, wo dann dich permanent geißelt, wo dich permanent selber fertig macht, oder? Wie mit dieser Geißel auf den eigenen Rücken immer wieder.
du bist geschuld, du bist geschuld, du bist der Dümmste, du bist der Böseste.
Oder kommt da, dass auch du Vergebung suchst, dass du dich kannst entschuldigen bei dieser Person, die du etwas falsch gemacht hast. Oder dich kannst mit Gott versöhnen. Darum Selbstanklage und Selbstmitleid sind beides Feinde von Gott. Sie führen uns nicht näher zu ihm. Sie führen uns weiter weg. Das kann passieren, wenn man nicht aus dieser Warum-Phase rauskommt. Und zu was auch kann führen, und was ich glaube, etwas vom Schlimmsten ist, ist, es führt zu einem verzerrten Gottesbild. Weil man meistens keinen Grund erkennt. Oder nicht einen befriedigenden Grund erkennt, wenn man die Warum-Frage stellt. Meistens ist es wirklich, dass man irgendwie in so einer Unzufriedenheit drinnen bleibt und das Gottesbild fängt sich an verändern. Und mehr, wenn man in dem innen bleibt, kommt so wie ein Fratzen von so einem willkürlichen Gott. Oder? Einer, der je nachdem, ob er mit dem linken oder mit dem rechten Bein aufsteht, der eine runterbretscht oder dich in den Arm nimmt. Einfach einer, der launisch ist, der je nach Lust und Laune gerade über uns verfügt, uns hier rumschiebt, auch wenn es uns nicht passt, scheißegal. Ja, jetzt tun wir den dort her, lassen wir den mal schön da schmoren in diesem Leiden, oder? Das Bild von dem willkürlichen Gott, ich glaube, das ist das Produkt von dem, wenn man verharrt in dieser Warum-Frage. Und du kannst dir nie sicher sein, vielleicht rührt er dich heute in ein neues Loch, vielleicht zieht er dich raus. Egal, was du bettest, das bringt überhaupt nichts. Oder? Dann kann ich mit dir machen, was er will. Und ich glaube, so ein Gottesbild ist schädlich. Und wenn du merkst bei dir selber, du hast so ein Gottesbild, dann sag ihm das doch mal. Gott, ich habe das Gefühl, du bist so. Du verhaltest dich mal so und mal so. Und ich kann mir nie sicher sein, wie du dich gerade mir gegenüber verhaltest. Sag ihm das mal. Und ich glaube, dann hat die Heilung schon angefangen. Die Veränderung vom Gottesbild hin zu einem Gottesbild, wie es die Bibel beschreibt. Das ist nicht immer alles happy-clappy. Aber es ist nicht willkürlich und unberechenbar. Sondern er ist ein Gott, dem wir vertrauen können. Und jemand Willkürlichem kannst du nicht vertrauen. Jemand Unberechenbarem. Probier ihm mal zu vertrauen. Der ist mal weg, mal da, mal hier, mal da. So ist Gott nicht. Und jetzt kommen wir zum Wozu. Das Wozu fragt nach dem Sinn. Und das Wort Sinn finde ich interessant. Als ich aufgewachsen bin, so im Teenageralter und in eine Kirche gegangen bin, in Aarau, dort war immer so die grosse Frage nach dem Sinn des Lebens, oder? Und es hat immer geheißen, ey, weißt, wir müssen einfach mit den Leuten über den Sinn des Lebens reden. Und dann können wir auf Gott sprechen. Und ich habe gemerkt, die meisten von meinen Kollegen ist der Sinn des Lebens schlicht einfach scheißegal. Also, Sinn des Lebens, ja, was ist das? Ja, ich lebe, ey, ich koste mein Leben aus, voll und ganz, oder? Sinn des Lebens, also weißt du, so eine Perspektive, die weitergeht, dass jetzt gerade das nächste Wochenende oder vielleicht ein Jahr oder meine Ausbildung. Das war dort dazumal bei den meisten meiner Kollegen nicht vorhanden gewesen. Und ich habe dann probiert, mit ihnen über den Sinn des Lebens zu reden, oder? Und sie haben einfach kein Interesse am Sinn des Lebens gehabt. Und darum finde ich das Wort Sinn so interessant. Wenn etwas einen Sinn hat, was heisst das? Probiert es mal mit anderen Worten auszudrücken. Ist logisch, okay. Es hat einen Grund. Mhm. Wie? Es klärt sich auf. Mhm. Es hat eine Berechtigung. Ein Ziel. Eine Aufgabe. Eine Antwort. Es sind alles sehr, sehr gute Antworten. Und überall merkt man so ein bisschen raus, es ist der Blick nach vorne. Wenn wir beim Warum vor allem hinterher schauen und grübeln und fragen und sucht und graben, dann schaut man beim Wozu vorne. Auf Schweizerdeutsch gibt es das Wort gar nicht. Das heisst, für was oder wieso? Nein, wieso ist auch noch etwas anderes, aber wozu ist eher so, für was? Für was? Für was muss ich leiden? Anstatt, warum muss ich leiden? Und verstehe mich nicht falsch, jemand, der nach dem wozu fragt oder nach dem für was, der kann genauso verzweifelt sein, wie jemand, der nach dem Warum fragt. Der Schmerz im Herz ist vielleicht genau gleich gross. Aber die Perspektive ist anders. Der eine schaut so und der andere schaut vorne. Aber das muss nicht primär heissen, dass wenn wir auf den Führer schauen, auf den nach dem Sinn fragen, dass dann gerade sofort der Schmerz verschwindet. Ich glaube es nicht. Aber was passiert ist, wenn wir nach dem Sinn fragen? Wir nehmen die Situationen, die wir haben im Leben und wir legen sie einfach vor Gott hin. In einem einfachen Gebet. Wir müssen ihm ja gar nichts vormachen. Er kennt uns ja durch und durch. Und gleich haben wir das Privileg, mit ihm zu reden. Durch Jesus Christus. Und es gibt so ein Wort, das ich gelernt habe in meiner Zeit, in der Kirche, das heisst anbefehlen. Ich glaube, das gibt es sonst nicht im nichtchristlichen Bereich. Jemandem etwas anbefehlen. Ja, vielleicht schon. Also, es geht darum, ich tue jemandem etwas übertragen. Und ich mag mich erinnern an mein Grossi und an andere Leute, die mir manchmal gesagt haben, du es Gott anbefehlen. Du es Gott anbefehlen, oder? Ich habe doch nicht gewusst, was anbefehlen ist. Muss ich ihn anbefehlen, oder? Jetzt mach endlich das, oder? Also, warum muss ich Gott befehlen, oder? Aber das Wort anbefehlen ist eigentlich etwas ganz Schönes. Weil es heisst, wirklich, du tust jemandem die Verantwortung übertragen für etwas. Du tust jemandem etwas anbefehlen. Und ich glaube, das ist das, was wir können mit unseren Situationen, mit unseren Leidensgeschichten machen. Wir können sie Gott anbefehlen. Wir können sie ihm in seine Verantwortung übertragen. Und das anbefehlen, das ist ein Ausdruck vom Vertrauen. Und ich glaube, genauso wie die Frage nach dem Warum das Misstrauen auslöst, die Fratze von dem willkürlichen Gott auslöst, ich glaube, genauso ist die Frage nach dem Wozu, nach dem Für was, ist ein Katalysator fürs Vertrauen. Und Vertrauen ist ja so wie die Liebe. Irgendwie, es entsteht nicht einfach von einem Tag auf den anderen. Es ist wie eine Pflanze, die wächst. Und sie wird begossen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Wozu-Frage so ein Begüssen ist vom Vertrauen. Und es wächst, und es wächst, und es wächst. Das klingt alles schön und gut, oder? Aber die Frage ist jetzt wirklich konkret, wie kann ich denn von dem Warum zu dem Wozu kommen? Und meine Erklärung dazu klingt nicht so logisch, aber sie ist aus der Bibel und darum denke ich, sie ist gut. Und die eine Stelle ist vom König David. Also wenn einer jetzt eine Scheisssituation nach der anderen im Leben erlebt hat, dann ist sicher der König David im Alten Testament. Du musst mal einfach seine Geschichte lesen. 1. Samuel-Buch, 2. Samuel-Buch. Der hat jetzt alles erlebt, oder? Also der ist verfolgt worden. Sein eigener Sohn hat sich gegen ihn aufgelehnt. Schlussendlich hat ein anderer Sohn andere Söhne von ihm umgelegt. Und er selber hat Ehebruch begangen. Es war jenstes Desaster in seinem Leben gewesen. Und ich glaube, der David ist einer der Kandidaten für die Warum-Frage. Und ich bin so froh, hat er das aufgeschrieben, wie er mit so Gefühlen umgegangen ist, mit so schlimmen Situationen, in den Psalmen. Und ich lese euch einen vor, den Psalm 13. Es sagt, Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Wie lange willst du dich noch von mir abwenden? Wie lange soll meine Seele sich noch sorgen und mein Herz täglich aufs Neue trauern? Wie lange wird mein Feind noch die Oberhand behalten? Wende dich mir zu und erhöre mich, Herr mein Gott. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht sterbe. Lass nicht zu, dass meine Feinde triumphieren und sagen, wir haben ihn besiegt. Lass nicht zu, dass sie jubeln, weil ich unterliege. Ich vertraue auf deine Gnade. Ich freue mich, dass du mich retten wirst. Ich will dem Herrn ein Loblied singen, weil er so gut zu mir war. Also manchmal könnte man denken, der hat brutale Stimmungsschwankungen innerhalb von einem Psalm, oder? Aber ich glaube nicht, dass es Stimmungsschwankungen sind, weil die Psalmen sind sehr gut durchdacht aufgeschrieben worden. Und ich glaube, es ist ganz bewusst das geschrieben, was geschrieben ist. Im Vers 1 bis 3 fragt David jedes Mal, wie lange? Und man sieht auch da, der Blick geht nach vorne. Aber der Sturm ist im Herz, der ist gross. Aber der Blick ist, wie lange noch? Und nicht, warum um alles in der Welt haben meine Feinde die Oberhand über mich? Er fragt, wie lange noch? Herr, ich weiss, du wirst mich irgendwann retten, aber wie lange geht es denn noch? Sag mir noch irgendeine Zeitdauer, sag mir noch irgendetwas. Und dann kommt der Vers 6 und dort drückt er nachher Gott sein Vertrauen aus. Er sagt, ich vertraue auf deine Gnade. Also auch das Vertrauen kommt trotzdem. Er geht da anklagt. Er sagt ihm, du hast mich verlassen. Du hast gesagt, bla bla bla, bist immer bei mir und so. Jetzt hast du mich einfach verlassen. Er klagt Gott an. Aber er sagt, ich vertraue auf deine Gnade. Du wirst mich retten. Es ist also nicht in einem Moment geschrieben, wo er gerettet wurde, ist, sondern wo er die Hoffnung hat, dass er gerettet wird werden. Gerettet wird, ja. Wird werden. Und der David, er fragt, er klagt und er lobt. Weil der letzte Satz, der tönt wie aus dem Zusammenhang gerissen. Er sagt, ich will dem Herrn ein Loblied singen, weil er so gut zu mir war. Was so gut zu mir war? Hast du doch vorher die ganze Zeit geklönt über die Situation, oder? Das war doch überhaupt nicht gut gewesen. Aber er ist zu dem Schluss gekommen. Gott ist gut zu mir gewesen. Sehr interessant. Und ich habe mich gefragt, wie könnten wir das konkret in unserem Leben umsetzen, wenn wir in so etwas drinnen sind? Und ich habe eine Antwort gefunden. Schreib deinen eigenen Psalm. Ja, lies mal ein paar Psalmen. Und dann hock dich mal her, nimm ein Blatt Papier und schreib deinen eigenen Psalm. Du musst nicht so biblische Sprache wählen, sondern schreib in deiner eigenen Sprache. Und probier irgendwie nicht nur das, was in deinem Herz ist, zu schreiben, das auch. Aber wie das Ziel zu haben, irgendwie zum Lobpreis durchzudringen. Wie der David. Ich glaube, der hat gekämpft, bis er den Psalm geschrieben hat. Bis er wirklich hat können, von ganzem Herzen schreiben, ich lobe dich, weil Gott, also ich lobe Gott, weil er so gut zu mir war. Ich glaube nicht, dass er das einfach so geschrieben hat. Probier das mal aus. Ich tue einen Psalmunterricht am ISTL. Die beiden sind auch vom ISTL, gell? Und ich habe dort auch so einen, also in meinem Unterricht das gemacht, dass die Studenten ihren eigenen Psalm geschrieben haben. Das ist wirklich krass, was da rauskommt. Weil du kannst eigentlich gar nicht anders als einfach ehrlich sein. Außer du schreibst irgend so ein frommes Gesülze, aber das bringt es nicht, oder? Probier das mal aus. Jetzt gehen wir zu den zweiten zwei Personen im Neuen Testament. Der Paulus und der Silas. Wir sehen fast das gleiche Muster bei diesen beiden. Die Situation ist folgendermaßen. Wir sind in der Apostelgeschichte, Kapitel 16. Das ist ein historischer Moment. Wisst ihr warum? Das erste Mal in der Geschichte der Christenheit hat ein Christ europäischen Boden betreten. Der Paulus und der Silas sind von der Türkei mit dem Schiff auf Griechenland übergekommen. Und sind die Ersten gewesen, die die Botschaft von Jesus Christus auf Europa gebracht haben. Die Türkei hat dann zumal noch zu Asien gehört, heute ist sie auch geteilt, Asien und Europa. Und sie sind in einer Stadt angekommen, in Philippi. Es gibt einen Brief an die Christen in dieser Stadt, den Philipperbrief. Und die Stadt, ich kann euch sagen, dort ist es richtig abgegangen. Dort hat es zum Beispiel eine gehabt, die konnte wahrsagen. Die hat so einen Geist gehabt. Es heisst auf Griechisch, das sagt der Python-Geist gewesen. Keine Ahnung, was das für eine war, aber es war ein böser Geist gewesen. Und sie hat können den Leuten treffend Voraussagen machen für ihre Zukunft. Und sie war eine Sklavin gewesen von ein paar Leuten, die mit ihr gutes Geld gemacht haben. Die natürlich alles eingesagt haben, was sie verdient haben. Jetzt ist der Paulus durch die Stadt durchgelaufen, hat nichts Böses gedacht. Dann kommt die Frau, rennt hinter ihm nach und sagt, der ist ein Jünger von Jesus Christus, der ist ein Jünger von Jesus Christus. Und irgendwann hat es ihn aufgeregt, oder? Wenn das mal lesen, Apostelgeschichte 16. Er dreht sich um und sagt einfach zu dem Geist, fahr aus, hau ab. Und er geht. Und die Frau kann ihm wahrsagen. Eine ziemlich grosse finanzielle Einbuße für ihre Chefin. Ihre Chefs sind aber einflussreiche Personen in der Stadt und sie sorgen dafür, dass der Paulus und der Silas in die Kiste kommen. Nur, etwas haben die Leute nicht dabei bedacht. Der Paulus ist nämlich römischer Bürger. Und römische Bürger kannst du nicht einfach ohne Prozess ins Gefängnis rühren. Er sagt dann das einem von den Gefängniswärtern, so nebenbei, der gerät in Panik. Weil für so etwas gibt es harte Strafen. Wenn du einen römischen Bürger einfach so einsperrst, ohne Prozess. Und schlussendlich müssen sie dann gleich einen Tag oder eine Nacht im Gefängnis übernachten. Im sogenannten Block. Das heisst, ihre Füße sind so in einem Block eingeschlossen gewesen, zwei Holzteiler eingeschlossen. Und Apostelgeschichte 16 erzählt dann die Geschichte, wie sie dort in dem Gefängnis sind. Und ich lese vom Vers 25 an. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Sie haben ja keine Wahl gehabt, oder? Aber ich finde es gleich herzig, dass er es noch schreibt. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Nicht nur die von Paulus und von Silas, von allen. Und das waren Verbrecher, das sind keine guten Typen. Der Gefängnisvorsteher wachte auf und sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, die Gefangenen seien geflohen. Deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Weil das wäre eh sein Tod gewesen. Er wäre einfach dann öffentlich hingerichtet worden, darum hätte er es selber machen. Doch Paulus rief ihm zu, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da verlangte der Gefängnisvorsteher Licht, lief in das Innere des Gefängnisses und fiel zitternd vor Angst vor Paulus und Silas auf die Knie. Dann führte er sie hinaus und fragte, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dann sagt er ihnen, musst du einfach an Jesus Christus glauben, dann lässt er sich taufen mit seiner ganzen Familie und wird zu einem der ersten Christen von Philippi. Das ist die Geschichte von Paulus und Silas im Gefängnis. Und da ist interessant, was da steht über die beiden, was sie machen. Sie singen Loblieder. Das Wort, das auf Griechisch steht, das heisst Hymneo. Von dem kommt unser Wort Hymne. Also sie singen so irgendwelche geistlichen Lieder über Jesus und Gefängnismauern, es gibt ein Erdbeben und ihre Fesseln gehen ab und Gefängnismauern werden erschüttert. Sie haben nicht ihren Warum-Fragen den Vortritt gelassen. Sie haben nicht ihren Sorgen den Vortritt gelassen, sondern einem Lobpreis. Ich bin nicht sicher, ob sie sich danach gefühlt haben, zu singen. Aber sie haben gesungen. Ich glaube, wir verwechseln das manchmal, dass wir denken, ja, zum Gott loben, zum ihm Danke sagen, müssen wir uns doch danach fühlen. Müssen wir doch irgendwie die Stimmung in uns haben, die Dankbarkeit versprüht. Ich glaube, es ist eine Illusion. Ich glaube, wir sind so oder so berufen dazu, dass wir Gott loben. Das kann auch unter Tränen sein. Das kann auch in einer tiefen Verzweiflung sein. Weil es ist der Ausdruck davon, dass wir sagen, Gott, du hast es irgendwie im Griff. Keine Ahnung wie. Du bist irgendwie gut. Keine Ahnung wie. Und der Paulus und der Silas, sie hätten ja da auch Gott anflehen können, sie aus dem Gefängnis zu befreien. Ich weiss nicht, vielleicht haben sie es auch gemacht, aber der Lukas hat das nicht, der Lukas hat die Apostelgeschichte geschrieben, der hat das nicht für nötig empfunden, das sie nicht schreiben. Also nehme ich an, sie haben es nicht da. Sondern sie haben einfach gesungen. Und ich glaube, dass der Lobpreis, dass Gott Danke sagen, Gott loben, auch singen zu Gott, dass das ein Ausdruck ist, vom Vertrauen. Und dann kannst du mir den nächsten Satz noch bringen. Lobpreis ist eigentlich ein Festhalten an den Verheißungen. Was ist eine Verheißung? Wie würden wir das anders umschreiben? Das Versprechen. Mhm. Ein Versprechen, das sicher eingehalten wird. Mhm. Genau, eine Verheißung ist etwas, da kannst du jetzt 100% darauf gehen, dass es wir eintreffen. Was kennen wir für Verheißungen von Gott aus der Bibel?
Er ist
für uns alle Genau. Und nur kurz zu dem. Also eigentlich, unsere Bittgebete zu Gott, bitte bis heute bei mir, sind total sinnlos. Ich muss es einfach mal so offen und deutlich sagen. Er hat es versprochen und er hat es verheißen. Und wenn Gott etwas verheißt, dann ist es so. Punkt. Bei uns gibt es immer noch das Ja, aber. Bei Gott gibt es Ja, Punkt. Was gibt es denn noch für Verheißungen? Zum Beispiel eine, wo da gerade ein Singen kommt. Dass Gott irgendwann mal alle Christen wird zu sich nehmen. Wie auch immer das wird aussehen. Weitere Verheißung. Genau. Genau, das hat der Stego auch schon gesagt vorhin. Aber es ist so wichtig, dass es gut ist, wenn das doppelt gesagt wird. Sonst noch? Mhm. Genau, er hat im Alten Testament vorausgesagt, der wird mal kommen und er ist gekommen, Jesus Christus.
Das heißt, dass wenn man ein Glauben wird.
Mhm. Leider. Genau. Was ist das Zeichen für die Verheißung? Der Regenbogen. Hey, er weiß. Und ich glaube, Lobpreis, das Festhalten an einer Verheißung, ist eigentlich immer wieder ein Überzeugen vom eigenen Herz. Weil ihr kennt das alle aus der eigenen Erfahrung. Unser Herz ist etwas vom Wankelmütigsten, was es auf diesem Planeten gibt, oder? Jetzt einfach mal unter uns, oder? Also, wie das einmal auf und ab geht, dann denkst du, man, krieg dich mal ein. Da kannst du jetzt nie darauf gehen, dass wenn du morgen aufstehst, dass es gleich ist wie am Abend, wo du eingeschlafen bist. Unser Herz ist einfach auf und ab wie Wellen. Und der David hat in einem anderen Psalm, im Psalm 62, wenn man ganz genau heranschaut, sagt er einst: Ich vertraue auf dich, mein Gott. Und nachher, ein paar Verse unter dran, sagt er: Vertraue auf Gott, meine Seele. Also er sagt seiner eigenen Seele, sie soll auf Gott vertrauen. Vertraue dem mal gefälligst, oder? Er tut so wie sich selber überzeugen. Das tut irgendwie ein bisschen komisch. Aber ich glaube, es ist mega wichtig. Weil wenn wir sozusagen unser Herz als die höchste Instanz nehmen, ich kann dir ein spannendes Leben voraussagen, aber das ist wankelmütig, hoch drei. Aber ich glaube, wenn wir die Verheißungen von Gott über unser Herz stellen und unser Herz immer wieder von dem überzeugen lassen, dann gibt es eine Festigkeit ins Leben, die vorne schaut. Und wie können wir das jetzt konkret umsetzen? Wir haben heute ganz bewusst die Musik nach der Predigt genommen. Und wenn wir in diesen Zeiten, wo wir gemeinsam singen, nützt das für genau das. Dein eigenes Herz zu überzeugen von den Verheißungen von Gott. Und Gott einfach zu loben, Gott Danke zu sagen, egal ob es dir gut geht oder schlecht geht. Und bringe während dieser Zeit einfach all deine Leidenssituationen. Du musst nicht viel Wort verlieren. Du kannst auch. Aber ich kenne es ja eh. Und etwas, was ein bisschen nach Schule tönt, lern Verheißungen auswendig. Wir sind hier in einer Situation, in der wir nicht verfolgt sind als Christen. Wir können uns hier in aller Freiheit treffen und keiner kommt rein mit einem Maschinengewehr oder köpft uns oder irgendetwas. Aber ich weiss nicht, wie sich unsere Zeit entwickelt, wie sich unser Land entwickelt. Keine Ahnung. Und ich kann euch sagen, so Verheißung oder allgemein Passagen aus der Bibel, die wir in unserem Herz tragen, das sind Schätze für immer. Es gibt viele, viele Geschichten von Christen, auch zum Beispiel in Konzentrationslager bei den Nazis, wo natürlich sind in alle Bibeln weggenommen worden und alles. Aber sie haben einen Schatz gehabt von ein paar Versen, die sie vielleicht haben können. Und an dem haben sie sich gefällt. Die haben ganze Gottesdienste gestaltet. Einfach mit den Versen, die verschiedenen Leute haben gekannt. Weil sie haben keine Bibel mehr gehabt. Oder dann gibt es die Geschichte von Christen in der Sowjetunion, wo noch der eiserne Vorhang war, vor 1989, wo total verschlossen war für das Christentum. Zur Zeit des Kommunismus dort. Und dann gibt es Geschichten von Leuten, die dort die Bibel reingeschmuggelt haben. Und ich habe mal eine Geschichte gelesen von einem, der in eine Gemeinde gekommen ist und wo er ihnen 25 Bibeln gebracht hat. Die sind alle in Tränen ausgebrochen. haben gesagt, weißt, wir haben bis jetzt eine Bibel gehabt, hier vom Pastor. Und die ist dann Woche für Woche umgegangen und jeder hat für sich einen Teil auswendig gelernt und einen Teil abgeschrieben. Und dann, wenn der Pastor predigen aus dem Philipperbrief, hat er gesagt, André, du kannst den Philipperbrief. Komm und sag uns, was dort steht. Und niemand hat gewusst, was dort steht, außer er. Und das war so ein Schatz gewesen. Und dann kommt einfach einer mit 25 Bibeln und die sind alle fett ins Loch gefallen, oder? Weil sie jede jetzt ihre eigene ganze Bibel gehabt haben. Ich weiss nicht, ob sie mal so schlimm wird sein bei uns, dass wir keine Bibeln mehr zur Verfügung mehr haben. Dann müsste das ganze Internet gehabt werden, oder? Mit den Online-Bibeln und alles. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir die Verheißungen kennen. Nicht nur vom Hören sagen, sondern kennen. So viel zu dem. Und wenn ich jetzt so für die Wozu-Frage geworben habe, dann muss ich mir auch eine unangenehme Frage gefallen. Und zwar, machen denn alle Situationen irgendwann Sinn? Und ich würde sagen, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich habe mal ein Interview gelesen mit einem Pastor und er hat gesagt, sein Bruder sei an einem Autounfall gestorben. Und der ist schon älter gewesen und das ist glaube 40 Jahre her gewesen. Er hat gesagt, bis heute, er hat keine Ahnung, das hat so nichts Gutem gedient. Die Familie ist auseinandergebrochen, jeder ist in seinem Elend versunken und auch er ist schon irgendwie klar gekommen mit dem, aber er sieht nichts Gutes, was aus dem rausgekommen ist. Und vielleicht hast auch du so Sachen, wo bis jetzt überhaupt noch nichts Gutes daraus siehst. Und wo es vielleicht auch in 20 Jahren nichts Gutes wird daraus entstehen. Und auch das können wir einfach Gott anbefehlen. Ihm die Verantwortung für das übergeben. Und es gibt für das einen sehr berühmten Vers in der Bibel, Römer 8, 28. Ein Vers, der oft gebraucht wird, um so zu sagen, ja, es wird schon alles gut, oder? Der Vers heißt: Wir wissen, dass denen, die Gott lieben und nach seinem Vorsatz beruft sind, alles zum Heil zusammenwirkt. Ich sage es nochmal. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben und nach seinem Vorsatz berufen sind, alles zum Heil zusammenwirken wird. Und ich habe als Veranschaulichung von dem Vers etwas mitgebracht. Nämlich einen Teppich von meinem Grossi. Der hat sie selber geknüpft. Und es ist jetzt nicht so ein krasser Unterschied von Rückseite und Vorderseite, aber die Vorderseite ist meines Erachtens schon ein bisschen schöner, oder? Und unser Leben, die jetzige Situation, ist eine Art wie die Rückseite. Da gibt es gewisse Fäden, die sind einfach grau und du denkst, alles sei doch farbig und schön. Warum sind die überhaupt da? Aber Gott webt alles zusammen. Und es wirkt alles zusammen zu unserem Heil, zu unserem Guten. Und es wird in dem Sinne, in dem Bild gesprochen, farbig werden. Aber wahrscheinlich vollständig farbig, erst nach unserem Tod. Und wir haben die Verheißung auf das Leben nach dem Tod. Und auf das können wir uns freuen. Und wenn du in diesen grauen Zwischenräumen innen klebst, ab und zu gibt es wieder farbige Wesen, dann führt das Bild von dem Teppich vor Augen. Und die grauen Stellen, die dienen vielleicht dazu, die Farben zusammenzuheben. Aber vielleicht werden wir erst ganz am Schluss sehen, zu was sie dient haben und zu was nicht. Aber wir können wissen, dass wir nicht an einem Schicksal unterliegen. Weil das Schicksal ist total unpersönlich. Es kann mal so sein, mal so. Sondern wir sind Kinder von einem Gott, der sagt, er ist die Liebe in Person. Und auch als irdischer Vater ist man nicht immer lieb mit seinem Kind. Manchmal musst du etwas zulassen, damit das Kind etwas lernt. Wenn es jetzt einfach jedes Mal an die Herdplatte längen will. Ich sage nicht, du musst die Hand nehmen und sie drauf tun. Aber wenn das Kind nicht lässt, wenn du sagst, es ist heiß, du darfst nicht drauf längen. Und es wird gleich die ganze Zeit drauf längen. Dann längt es einmal drauf und merkt, es ist wirklich heiß. Doch heiß, oder? Und das ist nicht, weil wir böse sind, dass wir das zulassen, sondern damit das Kind etwas lernt. Tun wir Gott nicht Bosheit unterstellen, wenn wir so in einem Graubereich hin sind. Sondern fragen wir nach dem Wozu, nach dem Sinn. Und als Schluss ein Zitat nochmal von Peter Hane. Er schreibt über den Zeitpunkt, wo wir dann werden wir auf unser Leben zurückschauen und den farbigen Teppich sehen, sagt er, dann werden sich die Straßen, die hier gesäumt waren von Kummer und Leid, als die geradesten und kürzesten Heimwege zu Gott erweisen. Amen. Beten wir miteinander. Vater im Himmel, deine Wege mit uns sind uns oft ein grosses Rätsel. Wir checken es nicht. Und wir sind auch nicht Gott. Du bist es. Und in dem allem innen wünsche ich mir, dass für uns alle, dass unser Vertrauen auf dich wächst. Dass wir können aus der zerstörerischen, permanenten Warum-Frage rauskommen und nach dem Sinn suchen. Und dass wir dich können, mit dir können dringen. Und ich bitte dich für jede Person. Du kennst unsere Situation. Du weißt, wo das wir leiden. Du weißt, warum das wir leiden. Du weißt, für was das wir leiden. Behalte uns bei dir. Und ich freue mich auf den Moment, wo wir werden den farbigen Teppich sehen. Bitte ich, dass wir können überwinden und überwinden und überwinden bis dorthin. Dass du uns Kraft schenkst für jeden einzelnen Moment. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Dass wir erneuert werden. Dass unsere Verzweiflung kann noch in Freude verwandelt werden. Dass unser dunkles Loch kann in eine Hoffnung verwandelt werden. Du kannst das tun. In unseren Herzen, in unserem Leben. Und wir vertrauen auf dich, Herr. Amen.